Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge «The Modern Marketer». Wie immer reden wir mit Gästen aus der Praxis über Innovation, Technologie und Veränderungen im Marketing. «The Modern Marketer», der Schweizer Podcast für Marketing-Enthusiasten. Präsentiert von der Growth Academy. So, wir sind im Aufnehmen. Herzlich willkommen zur 17. Folge von «The Modern Marketer». Heute zu Gast ein Werbeurgestein, Markus Gretener, mit einem extrem spannenden Thema mit seiner Agentur Smart Cuts. Markus, herzlich willkommen.
Sali, Darko, herzlichen Dank, dass ich da sein
darf. Wir haben ja bevor dem heutigen Podcast vor jetzt haben wir ja schon miteinander telefoniert und ein sehr spannendes Gespräch geführt über von wo du herkommst beruflich, oder? Von der klassischen Werbeseite. Und jetzt seit wann machen wir Smart Cuts? Seit 2 Jahren, 2,5?
Also, Smart Cut Consulting ist jetzt seit 2,25 Jahren, ja, also 2,5 Jahre konkret.
Erklär mal unseren Zuhörern und Zuschauern und Zuschauerinnen, logischerweise, wie der Wechsel von der klassischen Werbung zu Smart Cuts ist und was Smart Cut macht und was das Thema, wo ihr abhandelt, wo ihr beratet, Unternehmen, was das genau ist.
Also grundsätzlich ist es so, dass wir im 2008, 2009 uns als damals noch Matter und Gretener Communications Gedanken gemacht haben darüber, was unsere Positionierung in dem Kuchen von diesen Tausenden von Werbeagenturen kann sein und wie wir uns da differenzieren können platzieren. Und vor allem, weil wir gemerkt haben, dass wir gewisse Sachen anders machen als andere, und aber nicht genau gewusst, wieso und weshalb das so ist. Wir haben dann gemerkt und haben uns da, also respektive haben wir recherchiert, haben uns überlegt, was gibt es da für Positionierungswege, und dann bin ich per Zufall über einen Artikel hineingestolpert, damals im Tagesanzeiger, wo eine Rezension war über das Buch Nudge von Richard Saylor und Cass Sunstein, wo über verhaltensökonomische Ansätze und verhaltensökonomische Verwendung in politischen Bereich vor allem eigentlich dort kommuniziert oder erklärt hat, wie das möglich ist und wie man eben Leute kann natschen, also stupsen eigentlich, um ein besseres Leben, wie sie das nennen, dort können entsprechend dann zu führen und die Welt ein bisschen zu verbessern und besser zu machen eigentlich mit diesen Sachen. Und in dem Zusammenhang, wo ich das Buch gelesen habe und eben auch den Artikel gelesen habe, habe ich gemerkt, dass es da sehr viel drin hat und sehr viel beinhaltet von dem, was wir intuitiv eigentlich schon gemacht haben. Also wir haben zum Beispiel damals eine Kampagne für Gesundheitsförderung Kanton Zürich, wo es darum gegangen ist, Bewegung, Ernährung, Entspannung zu thematisieren und den Leuten dort aufzuzeigen, wie wichtig das ist, dass man eben die drei Elemente im Leben berücksichtigt und wie man mit denen sollte umgehen, dass das eben kann helfen, dass man Gesundheitskosten kann reduzieren im Kanton. Und dann geht es ja aber darum, dass man eben nicht nur auf den Armfinger bei so etwas aufhebt und sagt, hey, das ist ein paar ganz, ganz böse und du verursachst Kosten, die nachher die Allgemeinheit wieder muss tragen, weil du Adipositas hast oder weil du sonst einfach gesundheitliches Problem irgendwo hast, wegen zu wenig Bewegung zum Beispiel oder wegen falscher Ernährung und so Sachen.
Weil so meistens auch nicht funktioniert, so das mit dem Mannfinger, oder?
Ganz genau, ganz genau. Und wir haben eben dort schon eigentlich bei dem eben einerseits das aufgezeigt und andererseits dann in dieser Kampagne immer Tipps gegeben, wie die Leute das können auch bewerkstelligen. Also so, wie sie es können in den Alltag einbauen, dass sie da nicht irgendwie müssen gross suchen, was sie da könnten machen oder ins Fitnesscenter rennen oder irgendetwas, sondern einfach mit kleinen Tipps, wie zum Beispiel, dass man irgendeine Station früher aus dem Tram aussteigt oder dass man mal die Stege nimmt, statt dass man mit dem Lift im Gebäude rauffährt. Oder dass man genug trinkt über den Tag, etc. etc. Das sind alles solche Tipps, wo man so kleine Tipps für den Alltag gegeben hat, die man leicht kann befolgen. und wo dort sich angefangen haben, dann etablieren. Und das ist eigentlich mehr so ein PR-Kommunikationskampagne eigentlich gewesen, wenn du so willst. Aber es hat sehr viele Elemente drin gehabt, eigentlich aus der Verhaltensökonomie. Das heisst nämlich, dass man weiss, dass der Mensch eigentlich grundsätzlich sehr träge ist und dass er Sachen, wenn er etwas macht, dann macht er es nur, wenn er es ganz einfach kann implementieren in seinen Alltag, bei dem zum Beispiel. Und das hat dann dazu geführt, dass wir eigentlich gefunden haben, ja, das ist wirklich eine Positionierung, die wir einnehmen können, auch für andere Kampagnen sehr wertvoll kann sein, und haben dann verschiedene Kommunikationskampagnen gemacht in den Jahren darauf, wo alles immer wieder aus dem Bereich rausgekommen ist, also wo man eigentlich sich auf verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse abgestützt hat und das in Kampagnen einfließen lassen hat und so eigentlich Kampagnen nicht einfach eine lustige Kampagne war, sondern dass wir eigentlich immer angestrebt haben, dass es eine Kampagne war, die nachher für den Kunden auch etwas Positives bewirkt hat, also wo etwas wirklich hinterlassen und zurückgelassen hat. Und nachher hat sich aus dem heraus, aus unserer ganzen Arbeit und aus der Kundenbeziehung, die wir dort schon hatten, ist dann ein Kunde von uns zugekommen, und das war SaaS-Fee gewesen, wo von uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, wir haben das Problem und wir haben das Gefühl, das Problem könnten wir mit eurer Unterstützung, mit eurem verhaltensökonomischen Know-how, könnten wir das lösen. Und das Problem, was sie hatten, ist, dass sie zu wenig Auslastung hatten von ihren Bergbahnen. Ja. Und dass sie dort haben wollen, die Frequenz steigern, von irgendwie 4% auf 8%, also dass sie dort dann einfach eine Steigerung haben wollen, drin haben. Wir sind dann nachher dahinter gegangen, haben uns dort angefangen, Gedanken machen und haben dann das Konzept ausgearbeitet, das am Schluss dazu geführt hat, dass wir die Saisonkarte für 222 Franken, die Wintersaisonkarte, implementiert haben und möglich gemacht hat über das Crowdfunding, wo mit 75.000 verkauften Karten das möglich geworden ist, dass man das hat können machen. Und dort drinnen haben wir eben auch ganz viele Aspekte von der Verhaltensökonomie natürlich gebraucht, weil das ist ein Produkt gewesen, das wirklich einfach auf verschiedensten verhaltensökonomischen Erkenntnissen aufgebaut war und dort darauf beruht hat. Und so sind wir eigentlich immer mehr aus dem Werbebereich raus, haben wir uns verschoben oder geschiftet langsam in Bereich Produktentwicklung, Business Development, Unternehmensentwicklung im Allgemeinen und dort dann eigentlich uns anfangen etablieren in dem Sinne. Und machen das heute für verschiedenste Branchen, für verschiedene Bereiche, für verschiedene Kunden, wo wir sie dort dürfen unterstützen, eigentlich bei solchen Aufgaben, bei solchen Problemstellungen, die zu lösen und ihnen da einen möglichen Vorschlag können zu unterbreiten und sie nachher dann aber auch, wenn sie das wünschen, begleiten dabei bei der Implementierung, weil das können wir ja aus der Kommunikation raus. Wir bringen doch mittlerweile über 25 Jahre Kommunikationserfahrung mit und wissen eigentlich sehr gut, wie so etwas dann nachher eben kann funktionieren.
Muss ich mir denn das so vorstellen, dass du hast anfangs gesagt, oder? Das ist so bei euch ein intuitiver Ansatz gewesen, oder? Und da gibt es auch in der Werbung, oder? Da gibt es verschiedene Philosophien. Die einen gehen mehr so richtig Branding und es muss schön aussehen und die anderen sagen, ja, das Copy oder das klassische Copy muss cool sein, es muss ein Witz sein und dann geht man an und sagt, ja, für welches Medium produzieren wir denn was, oder? Sind denn ihr an und gesagt, okay, das ist so unsere Intuition gewesen, das hat uns geholfen, das hätten wir können identifizieren, was auch nicht selbstverständlich ist, dass man eine gewisse Stärke so benamsen kann quasi und sind dann angegangen und gesagt, okay, und das nutzen wir jetzt und das packen wir jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Prozess jetzt das richtige Wort ist, aber das packen wir irgendwo in einen Prozess oder in eine Schablone, wo wir sagen, wir versuchen alle Probleme oder alle Herausforderungen von unseren Kunden mit dieser Schablone oder mit dem Prozess zu erarbeiten. Und bei euch, so wie ich das auch im ersten Gespräch, das wir geführt haben, ja mitbekommen habe, bei euch geht es extrem um, was haben wir für einen Impact für unsere Kunden? Wie können wir den Impact steigern? Und es ist nicht einfach nur, jo, hey, wir haben eine schöne Kampagne, können wir vielleicht noch irgendwie einen Award dafür über, sondern was ist effektiv der Impact, den wir gestalten können?
Ja, es ist im Prinzip so, dass wir haben eigentlich eine wissenschaftliche Grundlage bekommen, die unser intuitives Arbeiten untermauert hat und wo uns geholfen hat, eigentlich können auf dieser Linie und auf dieser Strategie weiterzufahren und mit dem Gedankengut weiterzuarbeiten. Das jetzt aber nicht mehr einfach intuitiv machen, sondern sehr bewusst. Also das heisst, auch wenn wir an ein Projekt hergehen, dann gibt es am Anfang immer ein sogenanntes Behavioral Audit, wo man macht, wo man im Prinzip eine Analyse macht, um herauszufinden, wo sind Behavioral Insights notwendig, wo man braucht, um nachher können, dort entsprechende Interventionen zu tätigen. Und das kann sein, dass es eine kleine Intervention ist. Mhm. Und darum sind es auch Sachen, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es haben ganz sicher viele auch jetzt von der Zuhörerinnen oder Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, haben im Prinzip auch zum Teil das Gefühl oder denken, ja, das ist ja selbstverständlich. Und es ist ganz naheliegend in vielen Situationen, was man macht. Weil es eben menschliche Gewohnheiten sind, die man nutzt, es sind menschliche Verhaltensweisen, die benutzt werden. Und dann denkt man nachher, ja, okay, das ist ja nicht so komplex. Ja, es ist nicht so komplex, aber man muss eben am Anfang Basis legen dazu. Und dann muss man es eben nachher auch richtig implementieren. Das ist eben dann auch sehr, sehr wichtig. Ja. Und ich glaube, aus dem muss, das ist ein bisschen wie das entscheidende Element. Also, dass wir wissen, wie die Menschen funktionieren. Und weil wir wissen, wie die Menschen funktionieren und was sie eigentlich denken, wie sie vorgehen, wie sie im Prozess angehen, dass sie viele Sachen sehr intuitiv machen. Also grundsätzlich, dass man einfach nach Heuristiken funktioniert. Also Heuristiken im Prinzip, das sind so Faustregeln, wo man braucht, um etwas zu machen. Also ich muss nicht überlegen, wie ich eine Kaffeetasse in die Hand nehme, sondern das mache ich ganz intuitiv und automatisch. Und ich mache das aber dann eben auch bei ganz vielen anderen Sachen, wo es eben vielleicht besser wäre, wenn ich es eben nicht intuitiv würde machen, sondern wenn ich eben rational dahinter würde gehen. Da wir aber wissen, dass der Mensch gerne intuitiv unterwegs ist, weil das Hirn sonst viel zu viel Energie verbraucht. Und das ist aus der Evolution aus. Also das Hirn, das ja im Prinzip nur 2-3% vom Körpergewicht ausmacht, verbraucht im Ruhezustand schon 25% eigentlich vom Energieverbrauch. Und wenn man nachher noch intensiv muss denken, also nicht System 1 denken, sogenannte, das intuitive, automatische eigentlich, wie das der Daniel Kahneman, der Nobelpreisträger von 2002 benannt hat, das System 1 denken, das braucht nicht viel Energie. Das kann man mit dem Ruhezustand fast machen. Aber System 2 denken, das ist eben das, wo ich so ein bisschen der Polizist sein zum System 1 zu überwachen. Das ist nämlich das rationale Denken und das überleitete Denken. Also, dass man Sachen hinterfragt und sich damit auseinandersetzt und so. Das wendet man viel, viel weniger an, weil das eben viel energieintensiver ist. Und weil man das eben macht, also weil man eben im Prinzip so funktioniert als Mensch, gibt es ganz viele Sachen, Prozessabläufe, Produkte, wo man sich dafür entscheidet, etc., wo sehr viel damit zu tun haben, dass es aus automatischen Prozessen passiert, dass man das gut findet. Und dass man das eben drum nachher dann verwendet, weil man es convenient findet, sogenannt. Und wie man wissen oder wie man weiss, schlägt Convenience mehr oder weniger alles. Das schlägt den Faktor Preis. Also du kannst etwas, wo convenient ist, bist du bereit, mehr dafür zu zahlen. Und auf der anderen Seite ist aber auch der Faktor Sicherheit. Also wenn etwas convenient ist, dann gibst du plötzlich all deine persönlichen Daten preis und alles drumherum und es ist dir völlig egal. Die Hauptsache, du kannst das Produkt oder die Dienstleistung oder das Angebot dann nutzen. Und so probieren wir eigentlich mit diesen Erkenntnissen zusammen zu arbeiten, also das zu nutzen, das Wissen, dass wir einerseits, und das ist ganz wichtig, der Kunde könnte das Angebot, also der Kunde, der Endkunde, könnte das Angebot machen, wo für sie ein Mehrwert ist, weil dann brauchen sie es auch und dann nutzen sie es auch oder dann kaufen sie es wieder und dann ist es eine nachhaltige Wirkung dann auch für unsere Auftraggeber und gleichzeitig schaffen wir aber den Auftraggeber eigentlich so eine Möglichkeit, dass sie können aufbauen und mit dem Wissen von diesen Sachen eben Produkte optimaler Preise, dass sie bessere Renditen können aus etwas rauswirtschaften und rausholen und dass sie bessere ihre Umsatzziele können erreichen eigentlich, was sie dann haben damit.
Ihr habt ja Ihr habt ja auf eurer Webseite habt ihr ja, so bei der Erklärung, was ihr macht und was SmartCut oder das SmartCut Consulting effektiv bringt, habt ihr also zwei Statistiken bezüglich glaube Umsatzwachstum, glaube irgendwie so 84% und irgendwie Gewinn haben. Muss umstellen.
Ja, es ist 85% höhere Umsatz, also genau. Umsatzwachstum und genau. 25% höhere Bruttomarge als die Mitbewerber, die genau. Du hast. Das ist eine Gallup-Studie, ja. Die es hat dort dazu, die gemacht worden ist, wo man gesehen hat, dass wenn man verhaltensökonomische Erkenntnisse verwendet in seinem Business, ja. Dass man dort dann einfach einen Marktvorteil sich schafft, und zwar einen Marktvorteil schafft, zum Teil ohne, dass man irgendwie extrem viel Geld muss in die Hand nehmen für das, was man umsetzt, sondern einfach zum Teil mit kleinen Twists und kleinen Schrauben, die richtig gestellt werden, wo etwas verändert wird. Also es gibt das Beispiel zum Beispiel von The Economist, wo die haben früher noch ein Magazin, wo früher noch, ja, nur noch das Print gehabt, und dann ist irgendwann mal die Online-Ausgabe dazugekommen, da haben sie die Print-Ausgabe, ich glaube $120 gewesen, und Ding und die Online-Ausgabe ist irgendwie $60 gewesen, wenn man die hat wählen. Da hat man auf der Website können auswählen, ich will Print oder ich will Online. Und dann haben etwa zwei Drittel von den Leuten haben dann gefunden, ja komm, dann nehme ich doch die Online-Version, da habe ich ja alle Content drin. Und Print-Version ist dann nur 60, ist ja $60 teurer, also das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Dann haben sie gemerkt, oh, ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Wir haben eigentlich nicht erwartet, dass so viel auf die Online-Version gehen. Und dann haben sie sich unterhalten mit Verhaltensökonomen und haben eine dritte Option eingebaut. Und die dritte Option war, dass es auch für $120 sowohl Print als auch Online-Version hast können haben. Also du hast ja. Können Print- und Online-Version für $120 haben oder Print-Version für $120 und auf der anderen Seite für $60 die Online-Version. Ja. Und das hat dazu geführt, dass der Durchschnittsumsatz von $83 auf $108 gestiegen ist, weil die Leute dann eben hauptsächlich eigentlich die Kombi-Version nachher dann gewählt haben. Und das ist eine verhaltensökonomische Intervention, wo de facto eigentlich nur Brain gekostet hat, weil jemand sich dahinter setzen und eine gewisse Arbeitszeit dafür investiert hat, aber mehr gekostet hat das nicht. Man hat nicht eine Maschine irgendwie zutun oder irgendwie das ganze Businessmodell verändern oder irgendetwas, sondern hat einfach eine weitere Option im Prinzip integriert.
Der Podcast heisst The Modern Marketer, oder? Und wir haben so ein bisschen den Anspruch zum ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, oder? Aber wir versuchen so ein bisschen den weitreichenden Bullshit, der im Marketing passiert und den wir alle kennen, den so ein bisschen, lass mal den Bullshit weg und fokussiere dich mal auf den Kern, oder? Und wenn ich dich jetzt so höre, dann ist das so ein Wissen, wo ich sage, ein moderner Marketer heutzutage, wenn man mal Marketer nicht als Marketing gleich Werbung oder Advertising gleichsetzt, sondern Marketing als überlegender Begriff, so wie er eigentlich in der Theorie definiert ist, dann müsste eigentlich jeder Marketer das Bewusstsein haben, dass so Themen eigentlich einen extrem grossen Hebel in einem Unternehmen haben können. Oder? Jetzt meine Frage ist, wenn du mit Schweizer Kunden, beraten dir auch internationale Kunden oder hauptsächlich Schweizer Kunden?
Hauptsächlich Schweizer Kunden, ja. Jetzt im Moment.
Wenn jetzt du mit Schweizer Kunden, oder jetzt hast du das erste Meeting und du erklärst ihnen, oder meistens wissen sie schon jemand, um was es geht, aber du erklärst ihnen den Prozess. Was ist die Reaktion? Gehen die dann an und sagen, hey, super, das brauchen wir? Oder gehen dann die Leute an und sagen, ich bin nicht so ganz sicher, ob das wirklich etwas ist für uns. Weil, so wie du erklärst und die Studie besagt, oder, ist eigentlich müsste jedes Unternehmen das machen. Wieso passiert das nicht?
Wieso, dass das nicht passiert? Das ist, ich sage es jetzt mal brutal, relativ einfach. Der Punkt ist das, auch da verspielt wieder die Verhaltensökonomie.
Okay.
Der Mensch ist ein Herdentier und auch Marketingleiter sind Herdentier. Ja. Und die machen das, was andere auch machen. Und sie laufen dort hinein an. Und sie finden es spannend in vielen Situationen. das, was man erzählt und so. Und machen das aber genau gleich, wie wenn du eine super kreative Werbeagentur bist. Ich habe mal bei Ruf Lanz gearbeitet, mhm. dort in der Geschäftsleitung mit dabei gewesen. Dort war das grösste Problem gewesen, dass man als Pausenklon eingeladen worden ist, weil alle gefunden haben, ja, das ist super, was die für Ideen bringen und so. Und ja. Genial und tralala. Aber nein, also für uns ist das, also bei uns geht das nicht. Aber die, also das ist ja super, was ihr da gemacht habt und so. Ja. Also, aber der Mut nachher zu haben, selber einen Schritt zu machen, der eben unkonventionell ist und anders ist, auch, und vielleicht da in unserem Markt noch nicht so etabliert, den haben viele nicht. Also das ist einfach, das merkt man sehr oft. Darum ist es auch so, dass wir meistens, wenn wir, oder eigentlich immer, wenn wir ein Projekt herkommen, dass wir nicht mit dem Marketingleiter in das Mandat hineinkommen, sondern dass es entweder aus der Verwaltungsratsebene oder aus der Geschäftsleitungsebene, CEO-Stufe, ja. im Prinzip nachher dann als Philosophie implementiert wird. Weil es ist eben, es geht eben noch viel weiter. Also Verhaltensökonomie ist eigentlich nicht nur etwas, was du für ein Projekt brauchst, sondern eigentlich musst du anfangen, dein ganzes Unternehmen in verschiedensten Bereichen dort mit verhaltensökonomischen Aspekten ausrüsten und das mitnehmen auf den Weg, dass du dort immer besser wirst eigentlich. Und das heisst auch, wenn du dann eben schaust, in Amerika Silicon Valley Companies oder aber auch andere wie Unilever oder, ja. oder Amazon oder was es dann auch immer ist, die haben ganze Departments, wo Verhaltensökonomie, wo alles Verhaltensökonomisch schaffen, wo Produkte mitentwickeln, wo dort unterstützen. Es gibt die Versicherung, Lemonade heisst die. Mhm. Das ist die erste verhaltensökonomisch aufgebaute Versicherung. Dort ist auch der Dan Ariely, das ist einer von den Verhaltensökonomen weltweit ja. sehr anerkannt, von der Duke University, wo dort dann im Prinzip als Chief Behavioral Officer eben angestellt ist auch, das mitprägt und die Philosophie durchzieht. Und das geht eben vom Produkt über Kundendienst, über Forschung, Entwicklung, über in alle Bereiche hinein eigentlich. Und da sind dann die vier Ps vom Marketing sind ein Teil davon, ja. wo dort drin hineinkommt. Und das ist eben ein bisschen der Aspekt, dass man dann eben vielfach merkt, dass eben der Mut, wie man wieder, dann wieder gemessen an gewissen Sachen und etc. Und so wie ich irgendwie meistens die Werbeagentur wählen, wo ich dann irgendwie, ich kann sagen, ja, die arbeiten auch für die und die und die und darum kann es ja nicht an mir gelegen haben, wo die falsche Agentur gewählt hat oder so, ist es jetzt da eigentlich eine ähnliche Situation, dass man halt vielfach dann ja, den Mut wie nicht hat, den Schritt zu machen, um vielleicht eben etwas Eigenständiges zu probieren und mal etwas zu testen. Es ist aber so, dass man jetzt mittlerweile, ich möchte das nicht verallgemeinern natürlich, sondern dass man mittlerweile auch in der Schweiz merkt, dass es verschiedene Unternehmen gibt, vor allem so ein bisschen im Finanzbereich auch stark, weil dort das Behavioral Finance etwas ist, was schon länger sich ein bisschen angefangen hat zu etablieren, wo dort dann eigentlich solche Sachen brauchen. Also man hat den ZKB, der sehr stark mit der Verhaltensökonomie schafft. Man hat aber auch bei einer UBS, bei einer CS, bei diesen Banken, aber auch bei Versicherungen, bei Krankenkassen, hat man verschiedene Bereiche, wo Verhaltensökonomie eingesetzt wird, wo auch Departments dort sich am entwickeln sind. Aber es ist bei uns in der Schweiz natürlich so, dass wir eigentlich ja eine riesige KMU-Landschaft haben. Ja. Und bei den KMUs, dort ist es noch sehr in den Kinderschuhen. Also das ist, man merkt zwar jetzt aufgrund von einer Umfrage auch von der ZHW, die gemacht worden ist, vor anderthalb Jahren etwa, was das gemacht haben, dass es langsam zunimmt, der Bereich. Also wir sind jetzt irgendwie bei etwa 5% der Unternehmen, die irgendwie das wirklich auch schon brauchen. Und es sind aber etwa rund 25%, glaube ich, die sagen, sie glauben daran, dass man mit verhaltensökonomischen Interventionen einen Mehrwert kann schaffen für das Unternehmen. Und ich glaube, das sind schon mal Entwicklungen, die einfach sich schrittweise jetzt anfangen zu darauf hinentwickeln. Das hat aber vor allem auch damit zu tun, dass viele gar nicht wissen, was für andere Firmen das überhaupt mit Verhaltensökonomie schaffen. Ganz viele wissen zum Beispiel nicht, dass Uber ein Produkt ist, wo komplett auf verhaltensökonomische Erkenntnis aufgebaut worden ist. Also von A bis Z mit dem Preisverbindlichkeit, mit dem Bewertungssystem, mit dem Gamification vom Wägeli, wo rumfährt und dir das Gefühl gibt, dass jetzt da das Wägeli auch bald kommt und wo das genau anzeigt, so Vertrauen zu schaffen, etc., etc., dass du eben im Prinzip die vor allem mit dem Preisfix, mit der Preisfixierung so die Pain of Paying weggenommen hast, wo vorne der Taxometer immer gelaufen ist und du immer gedacht hast, du Double fahren mache ich schneller und nimm doch die Abkürzung und so. Und jetzt kannst du relaxed hinein sitzen. Und wenn du dann mal angefixt bist, und wenn du mal angefixt bist auf Uber, dann bleibst du auf Uber. Du hast ja keine Vergleichsmöglichkeit im Moment, wo du kannst sagen, ich gehe wie bei Comparis irgendwie auf so eine App, wenn ich schaue, welcher von den Taxidienst hat jetzt gerade momentan das beste Angebot. Also bin ich auf Uber und bin dort sogar bereit, auch einen Mehrpreis zu zahlen, weil es für mich convenient ist und all diesen Verhaltensmustern von mir eigentlich entspricht, wo ich brauche, um ein gutes Gefühl zu haben.
Kann ich als Unternehmen angehen und sagen, hey, meine Konkurrenz macht das ja, ich warte, bis sie etwas rausbringen und dann kopiere ich es einfach?
Ja, das ist nicht ganz so einfach. Also das hat man ja gesehen, zum Beispiel beim Halbpreis, also nicht beim Halbpreis, aber beim Saisonabonnement für SASFE für 222 Franken. Du kannst nicht für jede Destination so ein Abo machen. Das geht nicht, weil jede Destination hat andere Voraussetzungen. Und je nachdem kann das Produkt, funktioniert es dann nachher nicht. In SASFE hat so etwas hervorragend funktioniert und hat auch über 3 Jahre 100 Millionen mehr Umsatz in die Destination gespielt. Aber das ist nur möglich gewesen, weil es eben nicht eine Destination ist, wo von sehr viel Tagesgästen lebt, zum Beispiel. Weil wenn du zu viele Tagesgäste hättest, dann kannst du so ein Angebot, müsstest es dann nachher wieder limitieren vom Volumen her, weil du sonst nachher wieder die Qualität nicht kannst liefern. Und das ist ja dann auch nicht das Ziel, das du hast, dass du nachher dann irgendwie eine überflutete Destination hast, wo du zwar einen riesen Umsatz machst, aber unzufriedene Gäste hast am Schluss. Also du musst immer wieder abwägen, was ist denn für dich die optimalste Lösung und wie passt das für dich? Und das, ich sage jetzt mal, wenn eine Firma etwas macht, dann ist das wie wenn du eine Werbekampagne würdest kupfern oder das Produkt einfach eins kupfern ist. Zum Teil funktioniert es vielleicht, wenn es dann viel, viel günstiger anbietest oder irgendwie noch besser machst oder so. Aber in vielen Situationen ist es so, dass es nachher dann halt eben gleich irgendwie, ja, also du bist dann nicht mehr, hast kein Alleinstellungsmerkmal und dementsprechend ist es dann ein bisschen langweilig. So als, du wirst nicht als innovative Firma wahrgenommen, wenn du es einfach jetzt kopierst. Außer eben, du schaffst einen Mehrwert wieder zusätzlich on top. Und du sagst, man macht noch mehr draus.
Oder so. Und der Mensch wird ja immer besser zum Werbungsanfänger anfangen ausblenden. Oder wenn du einen markanten Mehrwert in irgendetwas siehst, der Filter funktioniert immer besser und besser, oder? Und auf alle Medien, oder fast alle Medien quasi angewendet, oder? Ich glaube, das einzige Medium, also wenn man es als Medium bezeichnen möchte, ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Die funktioniert irgendwie immer noch, oder? Das Referral, das Weiterempfehlen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist, kalkulieren die so etwas auch mit ein? Weil das ist ja dann bis zu einem gewissen Grad noch recht schwer zum Nachvollziehen, oder?
Ja, das ist eben auch wieder die Frage, wie du es dann nutzt. Also die Weiterempfehlung, das ist für uns auch immer so ein bisschen ein Stück weit hat es einen Einfluss, ein bisschen auch mit dem Social Proof Element, wo dort dazu kommt. Wenn andere etwas machen und das gut finden, dann kann ich das auch machen. Also eben, das immer wieder bei der Agenturwahl. Also je mehr das sich mit Verhaltensökonomie auseinandersetzt, das anwendet, desto mehr werden es nachher auch wählen machen, weil es als Follower mitgehen und sagen, oh, wenn die das erfolgreich machen, dann muss ich jetzt auch mal schauen, wie ich bei mir etwas kann erfolgreicher machen oder so. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir natürlich jetzt zum Beispiel gerade das mit dem Empfehlungsmarketing, das haben wir bei SASFE dort, ist zum Beispiel das Crowdfunding, ist auch etwas, wo im Prinzip aus der Verhaltensökonomie rauskommt. Und wo dort dann eigentlich dann der Aspekt unterstützt. Weil dort hast du nachher dann die Situation gehabt, wenn einer mitgemacht hat bei dem Crowdfunding, weil er das Produkt hat wollen, dann ist er bereit gewesen, auch all seine Freunde zu informieren. dass sie doch auch mitmachen sollen. Und so haben wir natürlich massiv davon profitiert, dass wir eine Vergrößerung vom Marketingvolumen hatten, ohne dass wir Geld haben müssen reinstecken zusätzlich. Weil jeder, der mitgemacht hat, selber das Interesse gehabt, dass über Word of Mouth, also Bring a Friend-mäßig, das nachher dann weiterzubringen und so wirklich etwas davon gehabt hat, weil dann ist ihm sein Saisonabo. Es ist dann nicht einfach nur 10 Franken, die du irgendwie gut geschrieben bekommst von Revolut oder so, wenn du einen weiterempfiehlst, sondern es ist wirklich eben ein Saisonabonnement, wo du die ganze Saison nachher kannst davon profitieren eigentlich, wo du eine längerfristige Möglichkeit hast, wo du zwar nie machst in dem Ausmaß, also das weiss man auch. Also es ist ja dann immer das Gefühl einfach haben, so eine grosse Möglichkeit zu haben. Ich glaube, das sind so Aspekte, die dort dann wieder drin spielen eigentlich.
Wir haben bei uns im Podcast in der letzten, bei uns kommt immer wieder ein Thema auf den Tisch oder als Thema hervor und so. Das sind so Ziellos im Unternehmen. Oder? Und ich kann mir vorstellen, wenn man so einen Ansatz geht, wie ihr jetzt, und man sagt, ja, wir müssen strategisch oben anfangen und dann geht man rein und dann irgendwann, oder? Dann hat man mit Marketing zu, dann hat man allenfalls mit Sales zu, finde ich auch noch, müssen wir nachher noch schnell darüber reden, oder? Verhaltensökonomie und Sales, sehr entspannender Bereich. Dann hat man vielleicht noch mit der Kommunikationsabteilung zu, dann hat man mit Produktabteilung zu und so. Und die haben alle ihre Gärtchen, oder? Und besonders in der Schweiz mit dem Kantönligeist und so ist ja das sehr ausgeprägt. Geht ihr an und wendet jetzt Verhaltensökonomie an, zum Ziellos aufbrechen? Oder findet ihr da offene Türen vor?
Nein, es ist wirklich völlig unterschiedlich von Firma zu Firma, also, oder von Unternehmen zu Unternehmen, was du damit zu tun hast. Ja. Aber es ist sehr oft so, dass du musst gewisse Sachen im Prinzip dann mit verhaltensökonomischen Aspekten, wie zum Beispiel im Reframing oder solchen Sachen, wo du den Leuten etwas neu präsentierst und ihnen den Nutzen davon darstellst, dass du dort musst die Akzeptanz schaffen. Das ist ganz sicher so. Es ist aber auch so, dass es dann in gewissen Bereichen nicht immer funktioniert. Also das ist auch der Fall. Weil der Punkt ist ja, es ist ja dann immer die Frage, eben, wo hast du den Touchpoint? Also wenn du wirklich von oben ab rein kannst kommen und das Produkt oder deine Arbeit als ein strategisch zentrales Element betrachtet wird vom Unternehmen, dann kannst du das relativ gut implementieren und kannst den Leuten auch erklären. Du erklärst das natürlich, du bringst die Philosophie dort drin rein und das wird dann schrittweise im Prinzip etabliert. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass wenn du natürlich im Marketing nur neu mit reinkommst, dann kannst du nicht zwingend erwarten, dass jeder andere das auch mit unterstützt. Zum Teil ist es dann einfach so, dass man einfach im Marketing sagt, mit dem Marketing zusammen, wir machen das optimale Pricing, wir machen die Strukturen, wir setzen das alles zusammen oder wir schauen dafür, dass der Place, also das Webseite so aufgebaut ist, wo der Verkauf drauf stattfindet, der Shop oder so, wo man zum Beispiel hat, dass das nach verhaltensökonomischen Aspekten gemacht ist. Und wenn es nachher dann wieder in die anderen Departments übergeht oder übergespringt, zum Teil merken die gar nicht, die finden es einfach dann positiv, aber sie wissen gar nicht, was man alles gemacht hat und dass man verhaltensökonomische Aspekte zum Teil auch verwendet hat. Ja. Wie viel es ist auch, sage jetzt mal, ja, ist ja logisch, dass man das so macht, weil es convenient ist. Also es ist so ein bisschen der Aspekt. Also es ist ja nicht Hokuspokus und Zauberei, sondern es ist eigentlich sehr solid und fundiert zu arbeiten mit Aspekten, wo man sagt, jeder, der eigentlich sich damit konfrontiert fühlt, verhaltet sich nachher dann entsprechend. Also man verhaltet sich nachher dann so oder man fühlt sich gut aufgehoben dort, man fühlt sich auf dieser Website wohl, wie man die Informationen alle findet, etc. etc. Aber es kann natürlich immer, es gibt immer Friction Points, wenn du nachher hinten raus irgendwie eine Webshop-Lösung hast, wo du aber nichts kannst, wo du keinen Einfluss drauf hast, sondern das ist irgendwann gewählt worden als gesamtes System von dieser Firma. Und die Webshop-Lösung, die ist total irgendwie veraltet oder inconvenient, dann kannst du zwar überall wieder Anstoß geben und sagen, hey, das sollte man machen und das sollte man machen. ob es dann nachher gemacht wird, ist nachher dann immer wieder eine andere Frage. Also vielfach geht es dann auch nicht oder man hat dann dort wieder Friction Points. Und dann musst du probieren, einfach zumindest vorne durch, musst du so ein gutes Produkt haben, wo eben nachher dann auch das Produkt in sich ja. eben wieder funktioniert, dass du auch kannst darüber hinwegsehen, wenn eine Webshop-Lösung jetzt vielleicht halt dann noch nicht so optimal ist und muss weiterentwickelt werden. Aber das wird dann aus dem Prozess rauskommen, weil je mehr das Produkt grundsätzlich schon Erfolg hat mit einem schlechten Webshop, desto mehr kannst du nachher dran schrauben, zum Beispiel, um das noch besser weiterzuverkaufen.
Aber im Prinzip könntest du die Methode, nennen wir es mal mit Methode, auch, also nicht nur für Sachen verwenden, wo nach außen zwar quasi zum Endkunden geht, sondern auch, ich meine, welches Unternehmen heutzutage ist nicht in einer digitalen Transformation, oder? Und da könntest du eigentlich viele auch interne Geschichten extrem beschleunigen oder vereinfachen, wenn man die Prinzipien würde anwenden.
Das ist auch so. Also das ist auch so, dass wir in gewissen Bereichen auch mit HR-Abteilungen zusammenarbeiten, okay. Was zum Beispiel darum geht, auch wenn jetzt so Agile Working oder Zeug und Sachen muss implementiert werden oder sonst die Transformation stattfindet von einem statischen zu einem Oldschool Versicherungsmitarbeiter hin zu einem, wo eben innovativ mitdenkt, mitschafft, mitentwickelt, das Projekt weiter vorwärts treibt und auch als ein motivierter Mitarbeiter dabei ist und nicht einfach nur alles macht, wie man es die letzten 30 Jahre gemacht hat, sondern eben auch die sich in der Neuzeit bewegt. Das sind dann so Prozesse, wo wir können unterstützen und helfen, dass Verständnis dafür geweckt wird. Und dass wir sehen, wo die Friction Points sind zum Teil, also ja. dass die Hürden sind eigentlich, wo noch bestehen. Weil das ist eigentlich das Ziel von allen verhaltensökonomischen Interventionen, ist, dass du eigentlich entscheiden musst, wo muss ich Frictions oder Hürden aufbauen, und wo muss ich sie abbauen? Es gibt Situationen, da muss ich damit dem Kunden, damit dem Mitarbeiter zum Beispiel etwas macht, muss ich gewisse Hürden abbauen, damit es für ihn einfacher wird, dass es zugänglicher wird, etc., dass er es versteht, dass er es nachvollziehen kann und dass seine Arbeit dadurch sogar erleichtert wird, optimalerweise, nachher mit den Sachen, die man macht, dass es oder spannender wird oder was es dann auch immer ist. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es aber Situationen, wo ich auch Frictions zum Teil muss aufbauen, damit eben zum Beispiel Kunden nicht einfach per se gerade abspringen, wenn sie mal einmal gekauft haben, sondern dass sie nachher eine Intention haben. Also ich sage jetzt nicht Frictions in Form von, dass es ganz versteckt irgendwie, dass die fast nicht mehr kannst abmelden aus einer Plattform, das gar nicht. Aber einfach, dass man im Prinzip sie probiert dabei zu behalten und sie probiert zu motivieren und Lösungen sucht, wenn sie vielleicht mal das erste Mal nicht zufrieden sind aus irgendwelchen Gründen, dass man aber in einer transparenten, offenen Dialog dann auch steht mit denen und dort kommt dann Kommunikation natürlich auch sehr, sehr stark zum Tragen und auch auf der anderen Seite auch die Kulanz, die man dann wieder bietet. Also Kulanz ist zum Beispiel auch so etwas, wo ganz, ganz wichtig ist. Also du schenkst lieber mal jemandem etwas, als dass du auf etwas beharrst. Weil der, der etwas so bekommen hat, ein Geschenk, der ist dann dir auch wieder dankbar. Und das ist so eine Reziprozität. Das ist auch Verhaltensökonomie, die dort dann wieder eintritt. Und dann bist du eben auch wieder, tust du dich auch wieder entsprechend positiv oder wertschätzend gegenüber einem Unternehmen und der Firma dann unterhalten. Und wenn du dann einmal neu mit irgendwie um 50 Franken verzichtest, dann ist das 100-mal wirksamer, als wenn du auf diesen 50 Franken unter Umständen beharrst. Ja. Aber dann gibt es wieder andere Situationen, wo du aus verhaltensökonomischer Sicht weißt, da musst du nicht den Leuten noch Geld hinein anwerfen. Also wir haben zum Beispiel mal so eine Situation gehabt für einen Automobilhersteller, also Händler in der Schweiz, wo der Vertrieb hatte, wo irgendwie sich gefragt hat, warum das seine Autos sich nicht weiterverkaufen, obwohl er immer mehr in Rabatt gibt. Und das hat in vielen Situationen einfach, also er schafft nicht mehr Marktanteil mit noch mehr Rabatt, sondern meistens hat man dann gemerkt aus der Analyse heraus, dass er eigentlich denen, die sich schon entschieden haben für seinen Brand, noch zusätzlich Rabatt hinein anrührt. Und dann haben wir gesagt, ja, du musst andere Elemente anfangen zu arbeiten, wo du im Prinzip mit denen schaffst und dass du die musst dann mehr emotional an deinen Brand zusätzlich binden. Und dann kannst du mit dem Geld, wo du anstatt, dass du das brauchst für Rabattierung, tust du das Geld lieber in Massnahmen investieren, wo du nachher ihnen eine maximale Kundenzufriedenheit wieder gibst, wo sie nachher wieder zu einem totalen Botschafter werden für dein Brand und dich eben wieder Word of Mouth dann eben auch wieder weiterempfehlen nachher. Also es sind alles so Sachen, wo du dann wieder schaffst, wo du Wertschätzung entgegenbringst oder emotionale Bindung, also wenn du vielleicht irgendwie anfängst, Kunden zu fiktiven Aktionären zu machen und die dann wieder belohnst mit irgendetwas, wo du Veranstaltungen machst und so, dann hast du ganz einen anderen Bezug, als wenn du das einfach rein auf einer transaktionalen Ebene im Prinzip die Kundenbeziehung haltest.
Ja, also das klassische Beispiel oder mit den Versicherungen. Normalerweise hast du keinen Berührungspunkt oder so zwei Berührungspunkte mit der Versicherung. Den, wenn sie abschliessest und den, wenn sie brauchst. Und dann entscheidet so, es gibt zum Beispiel Versicherungen da im Schweizer Markt, überall im Schweizer Markt, oder die stellen keine Fragen, da wird einfach, da passiert, die finden einfach eine Lösung für dich. Und du weißt, okay, ich zahle 50, 100, 200 Stutz mehr im Jahr für die Versicherung, aber wenn einmal etwas ist, dann habe ich einfach kein Problem. Oder? Und dann bin ich auch bereit, um mehr dafür zu zahlen. Jetzt hast du mir einen Flow ins Ohr gesetzt, jetzt werde ich überall umschauen, so, wo tue ich mich convenient verhalten?
Ja, es ist natürlich so, also wenn du dich wohlfühlst, wenn du zufrieden bist mit der Leistung, die du überkommst und das, was du erwartest, und das stimmt, dass ich meine, ich habe so ein Erlebnis gehabt, zum Beispiel, wo ich vor Corona habe ich zwei Flüge gebucht gehabt, einen für ein Wochenende in Berlin und etwas für Amerika. Und das Wochenende Berlin, ein riesen Hassel, und ich habe bis heute kein Geld bekommen. Und der Flug auf Berlin irgendwie bei Cheap-Ticket bucht, also der Flug auf Amerika dort bei Cheap-Ticket bucht gehabt, hervorragend gehandelt, sensationelle Kommunikation, man hat ja gewusst, sind alle unter Druck, etc. Und das andere war Expedia gewesen, also von dem her ist mit einem anderen Ort, also im Prinzip E-Bookers, wo du nachher eine ganz andere Situation dann dort gehabt hast, wo ich bis heute nicht gehört habe. Und da über die E-Bookers rede ich negativ, bei denen will ich auch nicht mehr buchen. Hingegen bei Cheap-Tickets, da bin ich völlig überrascht gewesen, weil ich habe immer gedacht, ja, Cheap-Tickets, das tönt echt so cheap. Ja. Aber die haben das hervorragend gehandelt und super gemacht. Und ich glaube, das sind so Sachen, die einfach wichtig sind, dass du eben auch den Fokus dann richtig setzt und dort dann eben auch die Kundenerwartungen dann wieder kannst erfüllen. Und die User Experience Customer Experience, das ist alles das, was du eben spürst, wo du sehr viel mit verhaltensökonomischen Interventionen kannst schaffen. Und darum wird auch sehr oft im Kundendienst, also werden auch verhaltensökonomische Massnahmen trainiert und implementiert, dass man dort wirklich daran schafft, dass vor allem im angelsächsischen Raum ist das schon sehr, sehr etabliert, dass man dort wirklich die Complaints im Prinzip anschaut, durchgeht, filtert, schaut, wo sind die schwierigsten Punkte und wo wird vor allem auch viel Zeit damit verbraucht, für Zeugs, was eigentlich gar nicht nötig wäre, und wie können wir das effizienter gestalten, auch für den Kunden am Schluss, und vor allem, dass wir am Schluss dann auch weniger Complaints haben, weil einfach Kunden, wenn sie mal ein Complaint haben, merken, okay, es funktioniert, das wird aber richtig gehandhabt, aber das heisst nicht, dass ich immer zu allem Ja und Amen muss sagen, also wie irgendwie UPC, wo ich einfach jedes Mal, wenn ich mich nerve darüber, dass ich irgendwie sehe, es gibt wieder ein günstiges Angebot, muss anrufen und muss drohen, dass ich will künden, und dann kumpelt es mir plötzlich entgegen und sagt, ja, dann kommen Sie jetzt mal ein halbes Jahr irgendwie da einen Rabatt über. Das ist nicht die Idee dahinter, sondern die Idee ist eigentlich, dass das von vornherein eben schon in allen diesen Bereichen, und darum ist dort eben wichtig, dass dann auch das, was du vorher gesagt hast, Kundendienst, aber auch das andere Department Kommunikation und Marketing und Zeug und so, dass das alles miteinander eben auch irgendwo zusammenspielt und nicht der eine, die einfach für sich selber schaut und der andere sich selber dann wieder überlässt.
Um wie viele Prinzipien in dieser Verhaltensökonomie reden wir da? Um wie viel geht es? Ist das eine finite Anzahl, wo man weiss, sind 17 oder 26 oder 3 oder was auch immer? Oder ist das Sachen, die neu jetzt dazukommen, auch halt mit im Zuge der Digitalisierung, im Zuge von diesen ganzen neuen Generationen, die anders funktionieren? Oder sind die Prinzipien, sind die fest und funktionieren eigentlich über die Zeitdauer und auch über Wechsel von der Technologie?
Der Punkt ist das, Verhaltensökonomie kommt, also basiert ja eigentlich auf der menschlichen Evolution. Mhm. Und weil wir früher...
Da sind wir nicht so schnell, gell?
Nein, da sind wir wirklich nicht schnell. Also das ist ja so. Und der Punkt ist, weil wir früher uns noch etwas bewegt haben, wenn irgendwie wenn es geraschelt hat im Gebüsch, dann habe ich eben System 1 denken, bin ich mit der ganzen Horde in eine Richtung gerannt. Ja. Weil die Chance war gross gewesen, dass ich dann nicht in die falsche Richtung laufe, obwohl es vielleicht intelligenter gewesen wäre, einen anderen Weg zu gehen. Aber ich bin mitgegangen mit der Horde, weil ich gemerkt habe, in 90%, 95% von der Situation funktioniert es eigentlich. Und genauso ist es natürlich bei allen anderen Sachen, ganz viele Sachen, wo du irgendwie, wo egal ob das digital oder analog ist, das spielt keine Rolle. Am Schluss ist es dein persönliches Verhalten. Mhm. Und dass du zum Beispiel einfach, wenn einer zum Beispiel in den Dingen ist, wenn du an einer Telefon-Hotline bist oder so und einer kommt und beratet dich nicht und dann sagt, jetzt mit Frau Schwarz, ich muss das ganz schnell erst abklären, geht weg, ist irgendwie vielleicht eine Minute weg von mir aus, kommt wieder zurück und gibt dir eine kompetente Auskunft oder so nachher, wo er dich informiert darüber, dann funktioniert das im Analogen. Und im Digitalen ist es das aber, dass du irgendwie, obwohl wir es ja wissen, dass das so ist, aber wenn du zum Beispiel einen Flug buchen und den Preis gehst du suchen, dann dreht es. Das könnt ihr aber einfach so machen. Aber das dreht, das gibt dir das Gefühl von, oh, dass du suchst jetzt die ganze Liste von allen möglichen Flügen und die hat alle Eventualitäten rausgesucht. Aber das ist nicht der Fall. De facto würde es eigentlich einfach deck das Ganze kommen. Aber es ist einfach zwischengeschaltet, damit man das Gefühl hat von, der hat sich jetzt Mühe gegeben. Ich weiss ja auch nicht, was der Mitarbeiter gemacht hat in der Zeit, wo er die Minute über wirklich mit jemandem geredet hat oder nicht oder wie oder was im Callcenter. Aber ich habe so irgendwie das Gefühl, wenn ich nachher eine gute Info bekomme und ein paar anständige Preise dann beim Flug, habe ich plötzlich das Gefühl, ja, das ist jetzt super und die haben das mir rausgesucht. Also, das sind ja so Sachen, wo Elemente sind, die drinnen eingebaut werden, einfach, dass du ein gutes Gefühl hast oder dass gewisse Sachen unterstützt werden. Und wir wissen ja zwar, dass zum Beispiel bei Airbnb oder bei irgendetwas oder so, dass es dort damit heisst, es schaut jetzt auch noch, oder bei Booking.com, es schaut auch noch gerade so viele Leute das an und so viele haben jetzt gerade gebucht in den letzten paar Stunden und Zeug und Sachen. Und dann ist so das Gefühl von Verknappung von der Zeit, also Power of Now. Jetzt muss ich abschliessen, jetzt muss ich sofort reagieren. Das ist alles Verhaltensökonomie eigentlich, dass du das dann eben machst. Und obwohl selbst ich, wo das weiss, ich fühle mich dann plötzlich, ist jetzt vielleicht gleich und vielleicht stimmt es ja. Und ich glaube, ich muss jetzt gleich zuschlagen, weil sonst habe ich vielleicht dann irgendetwas verpasst. Und ich glaube darum, es funktioniert an verschiedensten Orten. Also eben der Sale, der funktioniert genauso in einem Laden rein, wo du irgendwie sagst, die nächsten 5 Minuten sind alle Sachen für 20% Rabatt. Und dann gehst du und kaufst Zeugs, was gar nicht bräuchtest eigentlich. Nur weil du irgendwie das Gefühl hast, jetzt habe ich 20% Rabatt drauf gehabt. Und genauso ist es aber im Online-Bereich. Und auch die jüngere Generation funktioniert nicht anders, als wir funktionieren. Wir haben ja immer das Gefühl, also es ist auch gerade letztens wieder eine Studie rausgekommen dazu, wir haben immer das Gefühl, die Generationen, die ticken völlig anders und die haben ganz andere Werthaltungen und Vorstellungen und Zeug und Sachen. Aber wenn man jetzt in das Klimadiskussion, die im Moment gross gejubelt wird, anschaut, oder? Mhm. Wo das grosse Thema ist, das hat es auch schon gegeben in den 80er Jahren mit Atomkraft, nein, danke und so. Dort hat es auch eine Bewegung gegeben, die genau in die Richtung gezogen ist. Wir haben auch zu anderen Zeiten andere Themen schon gehabt, die uns heute auch wieder dynamisch wieder bewegen und so. Also wir haben immer wieder so wiederkehrende Elemente und die Gesellschaft verändert sich nicht so stark, wie wir immer selber das Gefühl haben, dass sie sich verändert, sondern der Mensch ist eigentlich gefangen in seinem Evolutionsprozess und hat dort so viel Erfahrung, wo er mit auf den Weg bekommen hat, wo er gelernt hat, wo er selber auch merkt und wo er nachher dann auch aufgrund von seinem persönlichen Fortbewegen und allem, wo er nachher einfach Sachen spürt und das Vertrauen fasst. Und das Vertrauen braucht er nachher dann auch im Markt, also bei Käufen von Produkten oder von solchen Sachen, wo er sich eben auch an den Erfahrungswert wieder orientiert. Also du tust dich immer wieder auf die Sachen zurückbesinnen und machst dir die Gedanken. Und eben, wenn du noch negative Erfahrungen machst, dann lässt du mal zumindest eine gewisse Zeit lang die Finger davon, aber es verleitet dann unter Umständen eben gleich wieder, weil es verändert sich eben nicht alles so total. Also, wir werden jetzt auch sehen, auch nach Corona, die Welt wird nicht komplett anders dann sein. Wir können uns jetzt noch nicht vorstellen, dass es so schnell wieder dann wird gehen, aber das wird vermutlich relativ schnell gehen, dass wieder normale Ritual und so wieder Einzug halten, wo ganz normal sind, wie die zu unserer Kultur gehören und uns begleiten. Und so ist es auch beim Kaufen und bei allen diesen Elementen.
Das ist vielleicht eine provokative Frage. Wo grenzt ihr euch ab zur Manipulation? Ich finde das eben noch spannend. Es ist so eine Gratwanderung von, wir machen das zum Wohle von einem Unternehmen, in gewissen Fällen zum Wohle von Einzelpersonen. Und dann, oder von je nachdem, von welcher Seite das man anschaut, könnte man sagen, das ist eigentlich ein bisschen manipulativ, oder? Vielleicht nicht im Bösen gemeint, aber wir steuern da das Verhalten von Menschen.
Ich glaube, ja, also ich gebe dir recht, das ist ein extrem, also der ethische Aspekt von der Verhaltensökonomie ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also es ist der Punkt, also einerseits ist es so, dass Verhaltensökonomie hat eigentlich Maxime, dass man den Leuten nicht etwas aufzwingen sollte. Also du solltest ihnen immer die Wahlfreiheit lassen. Also sie müssen immer die Wahl haben, ob sie zum Beispiel das Produkt brauchen oder nicht. Also ich kann mich entscheiden, ob ich Uber brauche oder ob ich es nicht brauche. Ja. Also ich kann auch mit der Go-Taxi-App oder mit Lyft oder mit irgendjemandem unterwegs sein in Amerika oder so. Ja. Ich kann alle Möglichkeiten eigentlich. Also es darf nicht absolut werden. Und das ist das, wo ich persönlich, dort habe ich ein gewisses Problem mit der Verhaltensökonomie, also mit Behavioral Science, auch der Anwendung, vor allem Verhaltensökonomie, wenn es dann darauf abgeht, dass es politisch genutzt wird. Ja. Solange es im März gebraucht wird, dann biete ich etwas an. Jemand kann ein Saisonabonnement für 222 SAS verkaufen oder er kann ein Halbpreisabo in einem anderen Markt kaufen oder er kann sich für irgendwie ein beleuchtetes WC-Besserl entscheiden, wenn er das möchte, unbedingt, weil ihm das irgendwie aus irgendeinem Grund etwas bringt. Aber er muss es nicht.
Gibt es ein beleuchtetes?
Nein, ich glaube nicht. Das war so der Running Gag, wenn irgendwie einfach mal was müssen sagen. Also ich meine, du kannst jeden Scheißdreck verkaufen, selbst ein beleuchtetes WC-Besserl.
Das Bild von einem beleuchteten WC-Besserl im Kopf.
Nein, aber das soll
Markus, ich gehe nachher rauf zu meiner Frau und sage, Schatz, wir brauchen das beleuchtete WC-Besserl. Sorry. super.
Ehrlich. Na du, ich kann dir da schon helfen. Also vielleicht finden wir ja irgendwo eins.
Genau. Sorry.
Nein, aber ich glaube, der Punkt ist wirklich der, du musst dem Konsument Wahlfreiheit lassen. Ja. Und wir zwingen ja niemanden, etwas zu kaufen. Marketing ist aber schon immer, seit es Marketing gegeben hat, hat es eine gewisse manipulative Funktion drin, weil du verkaufst ja etwas mit USP oder UAP, was du da irgendwie definierst und machst und tust. Aber ist es dann wirklich besser als andere? Am Schluss merke ich es erst in der Anwendung vom Produkt, ob das für mich jetzt das Richtige ist oder nicht in gewissen Situationen. Und dann will ich nicht enttäuscht werden. Und das ist ja eigentlich der Punkt. Und was ich aber problematisch finde, ist, wenn es politisch genutzt wird, wo du keine Ausfluchtmöglichkeit hast. Also wenn mir der Staat anfängt, Vorschriften machen, wo er im Prinzip verhaltensökonomische Aspekte nutzt, um mich zu etwas zu bringen. Also ein Beispiel jetzt in Amerika, wo man sieht, in Ohio, hast du vielleicht gehört davon, von dieser Lotterie zum Impfen. Also eine Million kannst gewinnen, wenn du dich impfen lässt, weißt und so. Also sie verlosen, glaube ich, sogar irgendwie insgesamt mittlerweile sind es, glaube ich, in ganz Kalifornien etwa 160 Millionen, wo verlost werden für Leute, die sich impfen lassen.
Okay.
Und unter allen denen, die sich impfen lassen haben. Und das ist ein Faktor, wo ich finde, das finde ich dann irgendwie schwierig, also solche Sachen, weil ich finde, das ist eine persönliche Freiheit von dir als Mensch, wo du sollst können auch darüber entscheiden, nur weil man weiss, dass der Mensch das Gefühl hat, wow, da gönne ich dann etwas, Weil beim Lotteriegedanken ja vom maximalen Gewinn und all diesen Sachen, das wissen wir ja alles. Also mit diesen Sachen kann man auch arbeiten. Mhm. Also das sind natürlich auch Methoden, die man braucht. Aber wenn man dort irgendwie, wenn man das missbraucht, finde ich schwierig. Oder wenn es dann darum geht, dass der Staat mir will sagen, so im Sinn vom liberalen Paternalismus, dass er mir will sagen, wie ich mich zu verhalten habe oder was ich muss machen, dann kann ich ja nur aus dem Land auswandern. Und das finde ich problematisch. Hingegen, ob ich ein Produkt im Laden kaufe oder nicht, das ist ja meine eigene Entscheidung. Und wenn zu viele Leute das Produkt nicht kaufen, weil es irgendwie etwas ist, was einem über den Tisch zieht oder keinen Nutzen hat oder so, dann wird es am Schluss auch nicht funktionieren für die Unternehmung. Also es ist eigentlich wichtig, dass du ein Produkt machst, wo der Kunde auch den grösstmöglichen Nutzen daraus eigentlich hat, um auch Wiederkäufer zu werden oder wieder auf dich zurückzukommen. Also, ja. Oder dich weiterempfiehlt, oder was es dann auch ist.
Also, was würdest du jetzt, wenn jetzt du gehst morgen, gehst morgen ein Bier ziehen mit Kollegen von dir, die dich kennen, was du machst, und die fragen dich so, wie kann ich als Privatperson bewusster mit dem Wissen jetzt umgehen, dass Unternehmen so Prinzipien anwendet und wie kann ich das als Privatperson vielleicht besser steuern, dass ich nicht in so Angebote rein, oder ich zum Beispiel, ich bin jedes Mal, wenn ich eine XXL-Packung Zweifelchips sehe, dann kann ich nicht widerstehen. Oder einerseits, weil es fein ist, andererseits, super, dann komme ich, ist quasi wie ein Rabatt. Oder es kostet genau gleich viel, ist einfach mehr drin. Oder? Und wie kann man das, gibt es Möglichkeiten, wo du als Privatperson anfängst, das besser ein bisschen können, abstrahieren, ein bisschen besser steuern, ein bisschen eben nicht darauf hineinkommen? Das ist jetzt ein bisschen negativ behaftet, aber du weißt, was ich meine.
Es ist nicht ganz so einfach, ehrlich zu sein. Also das eine ist immer sicher das, schaltsbewusste Denken ein, System 2. Also mach Entscheidungen, die du triffst, bewusst und lass es nicht einfach auf dich unbewusst einfließen. Viele haben zwar das Gefühl, sie machen es bewusst, aber sie machen es am Schluss eben gleich unbewusst. Und ich lasse mich auch immer wieder verleiten. Also ich tappe, wie ich vorher gesagt habe, bei Buchungen von Hotels oder was es dann auch immer ist, man tappt eben gleich immer wieder mal drin rein, aber man tappt irgendwo relativ bewusst drin rein. Und wenn ich ein gutes Gefühl habe bei dem Preis, wo mir dort angeboten wird, dann schlage ich zu und dann habe ich ein gutes Gefühl bei dem Preis. Ich weiss aber auch, dass es durchaus kann sein, dass der irgendwie das Zimmer neben mir im Hotel hat, dass der vielleicht einen besseren Preis irgendwo noch bekommen hat. Mhm. Aber irgendwo muss man das auch abstrahieren, muss sagen, du weißt was, es ist jetzt halt einfach so. Wir haben ja auch in der Schweiz die Situation gehabt, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es immer noch ist sogar, dass wir sogar zum Teil Geotargeting-Pricing ja haben, wo wir in der Schweiz einfach per se mehr zahlen, weil wir in der Schweiz wohnen. Und wenn wir eine internationale Plattform haben, wo einfach Preise für die Schweiz einfach angehoben werden und wo wir gar nie den Preis überkommen, wie der in Deutschland wohnt oder in Frankreich, wo das gleiche Produkt dann von der gleichen Plattform zum gleichen Moment kauft sogar.
Das sieht man im täglichen Bedarf. Also gehen mal irgendwie Deo oder irgendein Duschmittel kaufen.
Dort ist direkt im Laden. Dort wird es einem aber noch verargumentiert mit den Lohnkosten und allem drumherum. Ja. Und das andere ist aber irgendeine Plattform, eine Buchungsplattform, eine internationale Flugbuchungsplattform. Aber wenn du aus der Schweiz raus buchst, darum ist es nicht so schlecht, wenn du irgendwie einen Ding-Server hast, wo du einloggst, wo du nicht über das Ding direkt läufst, weil dann wirst du irgendwie aus Deutschland eingeloggt oder so.
Es hat doch einmal ein Video lang, hast du, wenn du zum Beispiel von einem Mac-Gerät irgendetwas buchst online, dass du dann höhere Preise zahlt hast, weil sie davon ausgegangen sind, Mac-User zahlen
eine
höhere Kaufkraft, oder?
Genau. Also eben, ich weiss nicht genau, wie das im Moment jetzt ist, aber der Punkt ist eigentlich das, was ich machen will, ist, du musst, also wenn du das willst, also ich meine, ich weiss, es gibt momentan sagt man, man redet von etwa 280 verschiedenen so Biases. Das sind so Sachen, die eigentlich im Prinzip irreführende Heuristiken sind.
280?
Von etwa 280 circa.
Okay.
Das verändert sich aber immer wieder ein bisschen, es kommt wieder mal etwas Neues dazu und entwickelt sich wieder. Aber da gibt es verschiedene Sachen und zum Beispiel eben so der Anchoring Bias oder so, wo du, wenn ein Preis dir gesetzt wird, dass du nachher, wenn du weniger zahlst, dann findest du das als einen grossen Rabatt und einen Gewinn, den du dort daraus machst, obwohl du vielleicht das weniger zahlst, weil du noch ein anderes Produkt dazu gekauft hast oder so. Also einfach so die Empfindungen. Ja. Und wenn du dich wirklich mit dem auseinandersetzen, dann ist es eigentlich, wäre es sehr wichtig, dass dir mal mit dieser Thematik von der Verhaltensökonomie und dann eben Biases und Heuristiken auseinandersetzt, dass man vielleicht einmal so ein Buch wie von Dan Ariely, Predictably Irrational oder so zum Beispiel liest, wo so völlig, also auch als Ferienlektüre absolut geeignet ist, weil es so süffig geschrieben ist und ganz spannend eigentlich dir aufzeigt, wie im Alltag Sachen passieren und wie soziale Normen können so etwas führen, wo nachher ganz etwas völlig missverstanden wird oder daherkommt, wie zum Beispiel, wenn du jemandem gehst, helfen zu zügeln, und er kommt am Schluss vom Tag nach 8 Stunden Arbeit und drückt den 5 Stutz in die Hand, dann schaust du die 5 Stutz an und denkst dir aber, 8 Stunden arbeiten, 5 Franken, was soll das? Wenn er aber kommt und sagt, hey, weißt du was, ich habe eine Wurst auf dem Grill und ein Bier im Kühlschrank, bleibst du auch noch rasch, dann ist damit Danke gesagt und das ist weniger als 5 Franken, die das gekostet hat. Also damit schaffst du einen emotionalen Bezug, wo du eine ganz andere Wertschätzung hast, weil das eine soziale Norm ist, die etabliert ist und du haltest es auf einer emotionalen Ebene und verschiebst es nicht auf eine transaktionale Ebene. Okay. Und das ist zum Beispiel ganz ein wichtiger Aspekt und den kann man eben auch brauchen im Marketing wieder dann nachher. Und das merkt man ja selber in solchen Situationen, wo man dann mit etwas verwünscht wird oder wo einem etwas überrascht oder wo man findet, oh, das ist jetzt aber komisch. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man wach durchs Leben geht und sich vielleicht einmal mit diesen Biases auseinandersetzt, ein bisschen liest, was das ist, Social Proof, Anchoring Bias, IKEA-Effekt etc. etc., was das alles so ist, was die Sachen sind. Und dass man sich dort daraus nachher dann so ein Learning für sich selber mitnimmt. Aber eben, gefeit ist man trotzdem nicht davon, weil ich mache das jetzt seit mittlerweile etwa 14, 15 Jahren, wo ich mich intensivst mit dieser Thematik auseinandersetze. Und es verwünscht mich gleich immer wieder einmal am einen oder anderen Ort. Also, okay. Das ist einfach das menschliche Verhalten. Und das nimmt dann Überhand. Und wie ich vorher gesagt habe, Convenience schlägt am Schluss auch bei mir alles. Also, das ist, ist so.
Wenn jetzt ein junger Marketer oder eine junge Marketerin das interessant findet und sagt, hey, da würde ich mehr wissen, in diesem Bereich, das interessiert mich. Was würdest du denen empfehlen, wenn sie irgendwie frisch von einer Fachhochschule, von einer Uni, von einer höheren Fachschule kommen und sagen, hey, das Behavioral Economics und so im Marketing, das interessiert mich. Was würdest du ihnen für Tipps geben? Wie sollen sie da vorgehen? Was sollen sie machen, damit sie ein bisschen das Thema reinkommen?
Also für mich gibt's zwei Wege. Also das eine, was ich auf jeden Fall empfehlen, ist eben sich ein bisschen die Fachliteratur einzulesen. Also weil da gibt's eben, es gibt unterschiedliche. Es gibt Fachbücher wie Thinking Fast, Thinking Slow vom Daniel Kahneman. Das meistverkaufte Buch irgendwie auf Amazon, aber das wenigst gelesenste, weil es einfach so ein Junken ist, wo extrem komplex und intensiv ist zu lesen, aber enorm viel wissenswerte Informationen drin sind. Für zu verstehen, wie wir funktionieren als Menschen, weil Daniel Kahneman, der ist ja eigentlich ursprünglich ist ein Psychologe und hat aber den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Also es ist die Kombination von Psychologie und Ökonomie, die miteinander eigentlich zusammenkommt und sich dort dann trifft. Und das Zweite ist eben so ein Buch wie eben das, was ich gesagt habe vorher, Predictably Irrational von Dan Ariely. Das hilft mal einfach so ein bisschen, um sich ein bisschen allgemein mit der Thematik auseinanderzusetzen. Bald gibt es auch ein Buch von uns, wo rauskommt, im Herbst jetzt, mit Anwendungsbeispielen zur Verhaltensökonomie, wo das auch aufzeigt, wie man das kann anwenden in der Praxis. Und dass es eben einen Chief Behavioral Officer bräuchte, eigentlich in Firmen, auch hier in der Schweiz und nicht nur in Amerika.
Und das schreit nach einem zweiten Podcast mit dir und nach einer ersten Buchpromotion in meinem Podcast. Das fände ich jetzt noch cool. Das wäre für mich
das
auch
können wir sicher, das können wir sicher machen. Ich würde dort eigentlich empfehlen, dass wir dann den Dominik Imseng, meinen Geschäftspartner, mit dazu würde nehmen. Sehr gerne. Weil er ist eigentlich der Hauptautor. Wir haben es miteinander, er hat es verfasst und wir haben es aber miteinander gearbeitet, aber er hat es verfasst. Und er ist der Autor von dem Ganzen. Und wir sind jetzt also auf der Zielgerade. Und dann würde ich aber vor allem empfehlen, wirklich, dass man zum Beispiel so einen CAS oder ZHW, gibt es für Behavioral Insights im Marketing, was es da gibt. Und der wäre ich durchaus sehr zu empfehlen. Also ich darf dort auch als Dozent mit Praxisbeispielen dabei sein und darf dort dann entsprechend dann aus meiner Erfahrung aus dort dann etwas weitergeben. Aber dort kommt man ein bisschen einen Überblick über, wie das angewendet werden kann im Ganzen innen und im Marketing innen, die Verhaltensökonomie kann gesetzt werden.
Ja, ich finde, es gehört heute ins Repertoire von einem modernen Marketer rein. Ich rede ja viel im Podcast über mehr so den MarTech-Bereich, weil ich aus dem Bereich komme. Nichtsdestotrotz find ich eben so das Basiswissen oder so, was Marketing ist und was das Ziel von Marketing ist und so. Man muss ja nicht der Verhaltensökonom werden. Man muss ja keine Doktorarbeit schreiben für Verhaltensökonomie, um das können anwenden. Aber zumindest das Bewusstsein haben, dass es das gibt und dann allenfalls halt eben einen Kontakt haben, wie jetzt zum Beispiel mit dir, Markus, wo man sagt, hey, ich schreibe Markus, und sage, wir haben da im Unternehmen eine gewisse Herausforderung. Lass uns mal darüber reden, ob man da einen Ansatz findet, um das zu lösen. Oder? Das ist eben für mich extrem wichtig. Ist auch ein Grund, wieso ich überhaupt einen Podcast mache. Ist halt genauso Leute wie dir und anderen, wo ich sage, wir haben exzellente Marketers in der Schweiz, wo aber niemand hört. Alle reden nur von den grossen Namen, oder? Wo meistens aus den USA kommen. Dabei haben wir so coole, gute Leute, wo so Sachen machen und sagen, hey, eigentlich gibt es da in der Schweiz extrem viele gute Marketing-Leute, wenn ich dich jetzt als Marketing-Person darf bezeichnen. Wir wären jetzt schon über eine Stunde und ich weiss, wir könnten noch viel tiefer gehen, aber das behalten wir uns für das zweite Mal auf, dann mit dem Geschäftspartner und mit der Vorstellung vom Buch. Ich danke dir herzlich und möchte dir da die Gelegenheit gehe zum das letzte Wort noch an unsere Audience richten, was immer du sagen möchtest.
Ich möchte dir danken, herzlichen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mich da so über eine Stunde mit dir zu unterhalten. Es ist extrem interessant gewesen, hat schaurig Spass gemacht und für alle Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, möchte ich einfach noch ein Angebot machen, all zusammen, die weiter möchten, sich auch über Verhaltensökonomie informieren und ein bisschen über die Biases und die Heuristiken Bescheid wissen. Wenn ihr auf LinkedIn SmartCut Consulting folgt, dann habt ihr dort die Möglichkeit, jeden Montag so ein Behavioral Economics Nugget eigentlich überzukommen, wo ein Bias kurz mit einem Beispiel erklärt wird und wo man so auch ein bisschen reinkommt, ohne dass man jetzt zum Beispiel gerade ein Buch muss lesen oder einen Kurs muss besuchen. Aber wenn man auch noch einen Kurs möchte besuchen, allenfalls, es gibt auch so einen E-Mail-Kurs in 5 Teile, wo man auf unserer Webseite bei smartcut.consulting kann sich anmelden. Und dann kommt man so einen E-Mail-Kurs über 5 Wochen rein, wo man einfach so Bits und Bytes zur Verhaltensökonomie ein bisschen überkommt und die Möglichkeit hat, dort sich darüber zu informieren. Cool. Ganz herzlichen Dank, es hat mega Spass gemacht.
Herzlichen Dank für die Blumen. Finde ich cool. Ich werde die Informationen plus auch noch die Links zu den Büchern, wo du im Podcast genannt hast, sicher im Beschreiben am Linien tun. Und ja, das sage ich nochmal herzlichen Dank fürs Teilnehmen. Bleib noch schnell dran. Wir stoppen gleich das Recording. Und das war es gewesen, die 17. Folge von der Modern Marketer. Jetzt gehen wahrscheinlich alle an und fangen an irgendwie ihres Convenient Hirns Challenge. Und googelt nach WC-Bürste mit Licht. Herzlichen Dank, Markus. Ciao zusammen. Das war eine weitere Folge von der Modern Marketer. Danke fürs Zuhören. Beim nächsten Mal erwartet euch wieder ein spannendes Gespräch über modernes Marketing mit einem interessanten Gast. Bei Fragen zur heutigen Folge, Themenvorschläge oder Feedback schreiben mir per Mail an darko@growth-academy.ch oder besuchen uns einfach auf der Webseite www.growth-academy.ch.